sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 153. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Man sollte ja meinen, dass man nach 150 plus Folgen keine wirklichen Überraschungen oder Besonderheiten mehr erleben kann. Aber dies hier wird die erste Folge sein, wo einer von uns beiden einen Titel zu feiern hat und sich selber Titelträger nennen darf. Wer das sein kann und um welchen Titel es geht, das erfahrt ihr heute. Ansonsten haben wir ein buntes Potpourri an Spielen und Themen für euch. Also eine titelträchtige, aber ansonsten ganz normale Folge von Sideline. Wie immer mache ich das nicht alleine, denn Anne ist wieder mit dabei.
Schönen guten Tag.
Und ja, schon mal für die Interessierten, wir haben heute gewissermaßen einen 1-1-1-1-Rhythmus. Das Finale im USL Leagues Cup, ein Spiel aus der USL Super League, eins aus der USL Championship und natürlich auch eins aus der USL League One. Viele Tore, viele kuriose Szenen und einen Titel gibt es zu verteilen. In der Hinsicht sollte für jeden was dabei sein. Bevor wir in die Titelträume und guten Nachrichten gehen, haben wir zwei kleine News, was kommende USL-Teams oder Regionen angeht. Und ich würde mal sagen, wir gehen in die No-Shit-Sherlock-Zone. Denn es gibt da ein Team aus Kalifornien, das hat vor geraumer Zeit sein Branding bekannt gegeben. Santa Barbara Sky. Und da war nie so ganz klar, wann kommen die eigentlich? Und vor allem in welche Liga? Denn zuerst hieß es, sie werden USL League One Team, dann hieß es, sie werden ein Championship Team, dann war es wieder sehr ruhig um sie, dann gab es wieder News. Ja, und jetzt vor ein paar Tagen haben sie sich mal wieder zu Wort gemeldet, nach Monaten der Stille. Und daher die Frage an dich, liebe Anne, worum geht's eigentlich? Was hat Santa Barbara bekannt gegeben?
Santa Barbara hat ihre Planung in die Hände der Verantwortlichen von der Deutschen Bahn gegeben. Und aus diesem Grund verspätet sich ihr Antritt in der Liga um ein Jahr. Sie starten jetzt doch erst im März 27 und nicht schon in der nächsten Saison. Gut, ja, offiziell haben sie es natürlich nicht mit der Deutschen Bahn gemacht, aber man könnte fast den Eindruck bekommen. Und die Meldung, die sie dazu geschrieben haben, ist so das ganz Klassische. Wir arbeiten weiterhin dran, unsere Fans sind ganz toll. Aber ja, wir kommen erst ein Jahr später als geplant.
Das Ding ist ja, ich würde gerne mal wissen, ob sie überhaupt Fans haben. Und das ist nicht mal negativ gemeint, aber es gibt halt teilweise USL-Teams, die fangen schon mal wirklich mit dem Community-Building an, bevor es überhaupt losgeht. Dann gibt es Teams, die werden bekannt gegeben und sind dann plötzlich tot und eben so Mischformen. Und bei dem Team war es eben so, die gaben Branding bekannt, fanden sich ganz gut, dann war eben lange Stille. Und dann zu Beginn dieser Saison, als klar wurde, dass Memphis nicht zurückkommt, wurde ja gewissermaßen bekannt, dass sie die Lizenz von Memphis übernommen haben und eben dafür quasi ein Jahr später anfangen, um halt eben alles fertig zu machen. Aber seit diesem Statement zu März, Februar hat man öffentlich nichts mehr groß zugehört, bis eben jetzt diese Bekanntgabe gab, dass der Start nochmal verschoben wird. Und soweit ich so die Socials von denen mal durchgeguckt habe, postet auch nur diesen bekannten Kram davon, dass sie sich mit Fans zum Public Viewing treffen und irgendwelche Premier League Spiele zusammen gucken. Und daher, ich habe keinen Plan, wie weit da überhaupt die Arbeiten sind. Also was überhaupt Team angeht, was irgendwie die Verantwortlichen angeht. Und daher, ja. In meiner Art eine No-Shit-Sherlock-Meldung, dass ein Team, das seit Monaten im Englischen haben sie schon Radio Silent war, nicht sofort pünktlich anfängt, das wundert mich jetzt nicht wirklich.
Aber, also, ehrlich gesagt, fahren wir doch mal kritisch. Wie realistisch ist es, dass sie da tatsächlich, sagen wir mal, einen Fanansturm zu erwarten haben? Weil einfach Kalifornien schon wieder fußballtechnisch ja schon eh ziemlich gut abgedeckt ist. Jetzt vielleicht nicht Santa Barbara als Stadt an solches, aber es gibt ja andere Großstädte, die jetzt nicht so wahnsinnig weit weg sind und wo man sich ebenfalls Fußball ansehen könnte. Also ich verstehe immer auch nicht, warum man alles immer in die gleichen Staaten packt. Aber darüber können wir eh gleich nochmal sprechen.
Ja, das war auch so ein Gedanke von mir. Also immer wenn man diesen Punkt bringt, kommt immer einer an, der dir dann sagt, ja, man muss das bedenken, es gibt eben Staaten, da gibt es sau viele Menschen und sau viele Großstädte und Regionen und deswegen darf man da auch ruhig 80 Teams hinsetzen, obwohl andere Staaten kein Team haben. Ich muss halt sagen, ich fand diese ganze Geschichte einfach schon skurril. Dass es eben zuerst ist, sie werden ein League One-Team, dann hört man überhaupt nichts von denen, bis sie plötzlich mit dieser Memphis 901-Meldung verknüpft waren, dass sie gewissermaßen quasi dieses Franchise-Platz aufgekauft haben und umgezogen haben, um eben die Championship-Lizenz zu bekommen. Aber während andere neue Teams halt wenigstens noch was bekannt geben, wie, hey, wir haben einen neuen Owner oder hey, wir haben den ersten Verantwortlichen verpflichtet, wie den Presi oder sowas, war einfach da Totenstille. Daher sehr seltsam. Aber in kurz, für alle, die Kalifornien mögen und die sich vielleicht wegen des Logos auf Santa Barbara Sky gefreut haben, ihr müsst mindestens eine Saison länger warten. Das heißt, Stand jetzt 2027. Also noch ein bisschen Zeit. Stichwort Regionen, wo es schon viele Teams gibt und vor allem interessante mögliche Brandings. Es gibt eine sehr lasche Pressemitteilung der USL, die nur bekannt gibt, in welcher Region ein Team kommen wird, aber bisher weder wer wirklich die Owner sind, noch welche Liga angepeiert wird. Und daher die Frage an dich, wo soll es denn hingehen und hast du schon einen spontanen Teamnamen parat?
Wir können ja mal ein kurzes Rätsel für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. In welche Region wird ein neues professionelles Team in der USL kommen? Wir sagen schon mal vorab, es ist nicht Kalifornien, das hatten wir ja gerade eben schon, und es ist nicht der Großraum New York, New Jersey. Wo wird es also stattfinden? Ich lasse jetzt mal so ein paar Sekunden noch, denkt mal darüber nach. Ja, die Lösung ist selbstverständlich Florida. In dem Fall hat man sich dazu entschieden, es an die Space Coast zu machen. Und ja, also ein Raumschiff, ein Logo ist ja auf jeden Fall Pflicht, oder? Mit Fußball. Irgendein Fußball muss mit dazukommen.
Wahrscheinlich so, dass das Raumschiff den Ball durch die Luft quasi kickt. Ja, wenn ich mich nicht irre, sind auch viele der berühmten Startrampen in Florida. Ich glaube, Cape Canaveral zum Beispiel. Daher, ich kann mir einiges vorstellen. Es ist nur so, für mich löst immer überhaupt nichts aus, weil schon wieder Florida. Nicht falsch verstehen, in der Championship gab es jetzt jahrelang nur Miami und Tampa und in League One gar nichts. Aber es kommen ja jetzt in den nächsten Jahren so viele Florida-Teams dazu, oder kamen schon dazu, dass ich die Region jetzt langsam überfrachtet finde. Also wir haben ja Naples in der League One, da kommt Sarasota Paradise noch dazu nächstes Jahr. Wären dann schon mal vier Teams in Championship und League One. Und weitere Teams wie auch, was war das, Palm Beach oder West Palm Beach, sind ja auch noch irgendwie Gerüchte. Das heißt, wenn alle Teams kommen, die gerüchtet würden, haben wir dann fünf, sechs, sieben Teams? Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen viel. Und daher, ja, wäre ich jetzt Floridianer, freue ich mich vielleicht, weil ich dann nicht bis nach Miami fahren muss. Aber ansonsten muss ich sagen, wie du schon sagtest, irgendwie in Regionen, wo es viele Teams gab und gibt und irgendwie, ja, noch eins.
Ich habe gerade mal nur so nebenbei eine KI befragt, was für kreative Namen es denn hätte. Und also die Namen haben durchaus Potenzial, aber einige erinnern mich tatsächlich schon an ein paar Teams. Beispielsweise ein Name, den es mir vorschlägt, wäre Space Coast Launch FC oder Orion SC in dem Fall. Gäbe es auch. Cape Cosmos FC, Rocket City United. Wir sehen so ein gewisses System dahinter. Apollo SC. Und dann jetzt aber ein Name, der mich irgendwie an ein anderes Team erinnert. Atlantic. Es ist spät. Velocity FC. Oder auch so ganz klassisch Interspace Coast. Da ist ein gewisses System hinter.
Also von den Kainer würde ich Rocket City ja schon noch am meisten bevorzugen. Aber wenn wir Pech haben, wird so ein ganz klassisches Space Coast United.
Inter United FC.
Standardphrasending. Ja, oder so. Ja, deswegen die Frage an euch, liebe Zuhörer, falls ihr denn die USL aktiv verfolgt oder verfolgen wollt, weil ihr vielleicht auch Familie habt in Florida oder in Kalifornien gerne Urlaub macht. Was haltet ihr davon, dass Santa Barbara sich um ein Jahr verspätet? Und denkt ihr, dass wir auf dem Holzweg sind und meint, ja, die Theorie, dass manche Regionen eben sehr bevölkert und sehr viele große Städte haben, dann packt da ruhig noch mehr Teams rein als irgendwie in einem kaum besiedelten Gebiet wie Idaho. Lasst uns das gerne wissen, weil vielleicht sind wir ja völlig auf dem Holzweg und ihr seid da eher bewandert. Und natürlich würde euch eins der Teams interessieren, weil ihr Santa Barbara mögt oder die Space Coast. Ich wäre immer für eine Meinung offen.
Space Coast Voyagers ist übrigens auch noch eine Möglichkeit.
Okay, ja, doch, wird langsam besser. Aber bevor wir uns jetzt in KI-Namen und Spiele vertiefen, möchte ich doch gerne von einer möglichen Zukunft in eine definitiv passierte Vergangenheit zurückgehen. Denn du bist ja Hartford-Fanin und warst auch schon mehrmals im Stadion da. Und im Laufe der letzten Jahre hast du so einigen Mist ertragen müssen. Vor Ort, wie ich auf dem Livestream zuguckend. Aber am vergangenen Wochenende gab es die Möglichkeit für Hartford, den allerersten Titel der Clubgeschichte zu gewinnen. Denn es war das Finale vom USL Leagues Cup, sponsorentechnisch Jägermeister Cup genannt, zwischen Sacramento aus Kalifornien in Kalifornien gegen Hartford, die eben eine lange Auswärtsreise hatten. Jetzt die Frage an dich: Mit welchen Erwartungen oder Hoffnungen bist du in die Partie gegangen und würdest du sagen, dass Hartford auch verdient gewonnen hat?
Jetzt hast du es ja schon gespoilert, aber meine Erwartungen waren jetzt ehrlich gesagt nicht die allerhöchsten, weil sie mussten bis nach Sacramento reisen. Gut, sie mussten die ganze Zeit schon reisen, aber jetzt in dem Fall wieder. Heißt, bis auf die andere Seite vom Kontinent. Und Sacramento spielt auch in dieser Saison wieder ziemlich stark. Hat auch das Turnier über ziemlich solide gespielt. Ist also wirklich ein harter Gegner. Das ist jetzt kein Gegner, den man easy rauskegeln kann, beziehungsweise besiegen kann. Von daher, die standen jetzt auch nicht unverdient im Finale. Und hatten ja auch mehrere Auswärtsspiele, darunter ja auch das Spiel gegen Rhode Island, wo sie sich dann durchgesetzt hatten. Ich glaube, Elfmeterschießen war es gewesen oder so. Ich finde, letztendlich hat Hartford durchaus verdient gewonnen. Einfach, weil sie, wenn man mal die ganze Partie zusammenfasst, es gab von beiden Teams nicht so extrem viele Chancen. Aber wenn es die eine gibt, dann musst du sie nutzen. Und das hat Hartford sehr gut gemacht. Bei Sacramento fehlte das so ein bisschen. Also sie hatten auch ihre Chancen. Dann war vielleicht auch mal ein bisschen Pech mit dabei. Letztendlich, finde ich aber, hat Hartford da verdient gewonnen. Aber ja, ich bin auch nicht neutral. Ein Sacramento-Fan würde selbstverständlich was anderes sagen. Trotzdem freut es mich sehr für den Club, dass sie da jetzt ihren ersten Titel mehr gewinnen konnten. Und man muss ja auch sagen, vielleicht ist das auch so eine gewisse, ein gewisser Preis für die Arbeit, die sie in den letzten Monaten gemacht haben. Sie hatten ja sehr, sehr schwach in die Saison gestartet und haben sich in den letzten Monaten da wirklich sehr, sehr gut gemausert. Manche würden sagen, seit ich da war, mir das Spiel angesehen hatte und ein Trikot vor Ort gekauft hatte, seitdem ging es bergauf. Ich glaube, sie hatten noch ein oder zwei Niederlagen danach. Vereinzelte Unentschieden, aber ansonsten sehr, sehr viele Siege, was davor gefühlt nie der Fall war. Von daher, ja, verdient und endlich mal ein Titel und dann auch ein schöner Titel, wo man sich über ein langes Turnier hinweg durchsetzen musste.
Bin ich ganz dabei. Also die Partie war wirklich höhepunktarm. Ich habe es mir im Real Life komplett angeguckt und auch gerade gemerkt beim Highlight nachgucken, da hätten auch 3 Minuten gereicht. Im Wesentlichen gab es ein Tor, das war von Samuel Carriaga in der 51. Minute. Nach einer Ecke hat er einen Drehschuss ins Tor reingehauen, aus recht guter Entfernung. Da der Keeper ungefähr 80.000 Beine vorm Gesicht hatte, sah er den Schuss halt zu spät. Ansonsten gab es hier und da ein paar kleine Chancen für Sacramento, wo dann Ciaha gut gehalten hat. Aber es war halt alles jetzt nicht wirklich die beste fußballerische Unterhaltung. Und daher, ja, muss ich sagen, ich gönne es Hartford vom Herzen. nach all den Jahren des fußballerischen Mittelmaßes dieses Jahr wirklich eine gute Leistung, sportlich gut gespielt. Sie haben ihren Topscorer vor Monaten schon verloren, haben sich auswärts oft durchsetzen müssen, was ja im US-Fußball oft noch ein bisschen schwerer ist als jetzt hier in Deutschland, aufgrund der Reisen, Jetlags, Wetter und so weiter. Und daher, ja, völlig verdient unterm Strich. Hartford als Wildcard-Gewinner ist jetzt das allererste USA Championship-Team, das sich diesen Pokal holen konnte. Und ja, kann sich jetzt offiziell eine Vitrine kaufen, um einen Pokal auszustellen. Das können viele USA-Teams noch nicht von sich behaupten. Und daher mein Glückwunsch nach Connecticut. Und ja, ich muss auch sagen, durchaus ein hübsches Pokalchen.
Eine Frage, die man übrigens auch noch stellen könnte, ohne in irgendeiner Art und Weise gemein klingen zu wollen, aber hat Sacramento Hartford eventuell unterschätzt? Sind sie eventuell ein bisschen zu von sich eingenommen in dieses Spiel gegangen? Und oder vielleicht war die Mentalität nicht die, die sie in dem Fall gebraucht hätten? Weil Hartford klar in dem Fall irgendwie der Underdog, aber es wirkt auch so ein bisschen, als hätten sie den Underdog in dem Fall dann unterschätzt. Du spielst zu Hause vor fast ausverkaufter Hütte, also ich glaube 99% ausverkauft, und schaffst es dann nicht, ein einziges Tor zu machen, obwohl vereinzelte Chancen da sind.
Bin ich ganz dabei. Aber vielleicht liegt doch an den Trikots, die mich einfach sehr an den Schlafanzug erinnern. Und daher, ja, man weiß es nicht. Hast du sonst noch was zum Spiel oder generell zu unseren News?
Nein.
Da würde ich nämlich vorschlagen, dass wir eine Pause machen und uns dann wieder unseren wunderschönen Spielberichten widmen. Denn dann geht's in den eigentlichen Liga-Fußball von der Super League bis zur League One. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Das Schöne ist ja, obwohl man die USL seit Jahren verfolgen kann, gibt es immer wieder Kuriositäten, die stellenweise einfach nicht sein müssten. Und es gab jetzt am letzten Wochenende eine, die gewissermaßen wiederholt wurde. Denn in der League One vor ein paar Monaten gab es das Szenario, dass das Spiel zwischen Spokane und zwischen Westchester am grünen Tisch umentschieden worden ist. Denn sportlich hat Spokane, ich meine, 3-2 gewonnen. Aber da sie einen unerlaubten Spieler auf dem Feld hatten, wurde die Partie nach dem Abpfiff, also einen Tag später, mit 3-0 an Westchester abgegeben, was dann bei ihnen für Monate der einzige Heimsieg gewesen ist. Und jetzt an diesem Wochenende ist dasselbe im Prinzip in der Championship passiert. Und daher haben wir für euch heute einen schönen Spielbericht, aber habt bitte im Hinterkopf, dass der eigentlich ein bisschen bedeutungslos geworden ist. Jetzt die Frage an dich, liebe Anne, um welche Teams ging es denn eigentlich?
Las Vegas Lights FC hatte ein Auswärtsspiel und das hat sie bis an die Ostküste nach Rhode Island gebracht.
Und da gab es einen Einwechselspieler, der jetzt auch tatsächlich kein großer Name oder so wäre. Und der wurde eingewechselt und das wurde dann festgestellt, dass der nicht auf dem 18-Mann-Kader gestanden hat. Man muss ja mal einreichen, ne? 11 Startspieler und 7 Bankspieler. Er war nicht in dieser Kaderliste mit drin für den Spieltag, wurde quasi unerlaubt eingesetzt und das reicht dann eben für die Liga, um das Spiel nach Abpfiff automatisch quasi gegen Las Vegas zu entscheiden. Macht natürlich nicht den großen Unterschied, weil so viel können wir spoilern, sie hatten sowieso verloren. Es ist trotzdem ein bisschen lustig, dass das jetzt zum zweiten Mal innerhalb der Ligen passiert und eben jetzt Gleichstand steht. Einmal in der League One, einmal in der Championship. Und da ja, reden wir doch über das Spiel, das es quasi gar nicht gab. Und gehen mal in den Spielbericht rein. Und da war es mal wieder so, dass es anscheinend keine erste Halbzeit gab. Also die Fans kamen erst zur zweiten Halbzeit, Bierchen gab es anscheinend irgendwo draußen. Nein, also im Ernst, es gab schon eine erste Halbzeit, nur es hat nichts passiert, was ein Highlight-Video relevant gefunden hätte.
Doch, es gab doch einen Pfostentreffer in roundabout, ich weiß es nicht mehr, wann genau es war, aber irgendwann im Laufe des Spiels, im Laufe der ersten Halbzeit, hatte Las Vegas einen Pfostentreffer. Ich glaube, recht kurz vor dem Halbzeitpfiff. Aber ja, das war auch das einzige Highlight. Sagen wir es, wie es ist. Da war, glaube ich, Autoszenen spannender.
Beginnen wir also sportlich gesehen mit dem schönen Play-by-Play ab der zweiten Halbzeit. Und da dauert es gerade mal eine Minute nach Wiederanpfiff, bis das erste Tor fällt. So muss man echt aus der Kabine kommen. Und das war, fand ich, auch sportlich echt gut gemacht. Zur Pause rein kam der Stürmer Stefan Stojanovic im, was ist das für eine Farbe? Rosa, Pink, Creme, Orange, farbigen Vegas-Trikot. Und in dieser Szene, muss man sagen, war es eine perfekte Teamarbeit. Denn es gibt einen Pass, der geht vor der linken Seitenauslinie bis in den Strafraum zu Stojanovic. Quasi der Mittelmann lässt den Ball durchflitschen, sodass er zu Stojanovic durchkommt. Der ist rechts im Strafraum und haut den Ball mit Schmackes unten links rein. Und da fand ich die Vorarbeit, wie schnell das plötzlich gegangen ist, vom quasi der eigenen Hälfte, von der quasi fast noch eigenen Halbzeit oder Mittellinie per langen Ball in den Strafraum und zum Tor. Wirklich eine schöne Vorarbeit. Und ja, Vegas geht mit der ersten wirklich richtig guten Torchance in Führung. Und so steht es 1:0 für die Jungs aus der Glücksspielstadt.
Es dauert bis zur 77. Minute, bis es eine Antwort gibt von Rhode Island. In dem Fall, also da hat Las Vegas irgendwie so gar nicht gut verteidigt, weil, also, es ist sehr einfach gemacht worden und war die klassische Situation, der Gegenspieler hat den Ball am Fuß, kann mit dem Ball oder hat relativ viel Platz und kann sich dann dazu entscheiden, einfach von der Strafraumgrenze aus abzuschließen. Das wird dann auch gemacht und dementsprechend steht es dann da 1:1.
Bin mir recht sicher, dass der Keeper mal nicht sehen konnte. Da waren so viele Leute vor seiner Nase.
Dem Keeper würde ich da auch gar nicht die Schuld geben, sondern eher den Verteidigern, dass die überhaupt nicht in die Situation reingehen.
Geh ich mit, ich wollte nur erwähnt haben, weil er hat halt vorher, eine Minute vorher richtig gut gehalten und hat dann bei der Szene auch überhaupt keine Chance, weil da so viele Leute auf dem engen Raum sind und ihm einfach die Sicht versperren, dann plötzlich, zack, ist dann ein Ball im Tor. Tat mir echt leid, der Kerl. Aber dann wird es noch ein bisschen spannender, denn ab der, könnte man sagen, 90. und 80. Minute gehen beide Teams auf die Vollen. Das heißt, beide Teams wollen nochmal den Siegtreffer erzielen. Und hier sieht man mal wieder, wie einfach es gehen kann, wenn man ein bisschen Glück und vor allem schnelle Spieler hat. Denn Minute 90 hat Vegas eine Ecke. Und plötzlich ist der Ball im eigenen Tor. Denn die Ecke wird geklärt. Clay Holstedt kriegt den Ball und rennt mit durchaus recht hoher Geschwindigkeit für ihn. Links im quasi in der Hälfte von Vegas plötzlich Richtung Tor. Noah Fewson und J.J. Williams stürmen mit, bilden so die Überzahl, nachdem sie die wenigen Vegas-Spieler, die eben nicht mit nach vorne gerückt sind, überspielt haben. Und dann gibt es den Querpass in den Strafraum zu Noah Fewson, der den Ball, ja, ganz rechts, könnte man sagen, nicht ganz unter die Latte, aber quasi rechts hoch ins Tor reinnagelt. Perfekter Konter von der möglichen eigenen Gegentor durch Ecke zum 2:1 für Rhode Island, die nun zum ersten Mal in der Partie führen.
Ja, also auch da zeichnet sich das ja schon ab. Nicht nur die Verteidigung, sondern im Prinzip die ganze Mannschaft von Las Vegas ist irgendwie überhaupt nicht mit dem Kopf auf dem Platz und geht überhaupt nicht in die Situation, wenn es eigentlich erforderlich wäre. Weil wie kann es sein, dass man einmal quer über das Spielfeld rennen kann, ohne dass es da wirklich groß gestört wird? Also ein einziger Verteidiger versucht, sich in den Weg zu werfen, hat in dem Fall keinen Erfolg. Aber alle anderen laufen auch gar nicht erst großartig mit zurück und lassen, ja, überlassen ihren zwei, drei Verteidigern, die da hinten geblieben sind, das Schicksal. Und so ein bisschen ist auch die Szene danach, nämlich 6 Minuten später, wir sind in der 90. plus 6, hat J.J. Williams den Ball und auch er kann locker im Strafraum mit dem Ball umherlaufen. Auch da ist wieder nur ein Verteidiger am Start, den kann er ausspielen. Und läuft dann mit dem Ball weiter Richtung Tor, kurz vor dem Tor. Ja, der Torwart versucht, sich noch groß zu machen. Williams schießt. Der Torhüter kommt zwar mit dem Bein noch an den Ball, kann aber nicht verhindern, dass der Ball dann ins Tor geht. Auch da wieder genau das gleiche Ding. Nahezu die komplette Mannschaft von Las Vegas ist nicht anwesend. Immer nur einer, maximal zwei. Und da war es schon wieder. Da wird es Rhode Island ziemlich einfach gemacht. Gut, okay. Zum Glück ist es ja ein Spiel, was es nicht gibt.
durchaus ganz gut für Vegas, denn so kann die schlechte Zweikampfstatistik am Ende nicht sehen. Aber ja, bis auf Tommy McNamara, der zum Ende des Spiels noch ein paar gute Chancen gegen Cookie Vegas hatte, kam von Vegas halt auch überhaupt nichts in der Partie. Und daher muss ich zugeben, ich finde, für mich ist Vegas mit das Team in der Saison, wo der Unterschied zwischen Erwartungen und Realität am meisten auseinanderklaffen. Denn nach dem guten Jahr, jetzt das Jahr, nachdem man ja quasi ein Großteil des Kaders zusammenbehalten hat, war eigentlich schon deutlich mehr von Vegas erhofft worden. Was heißt Saisonstart, sind sie eigentlich nur noch so nebenbei. Also quasi, sie gibt es halt, aber man braucht sie jetzt nicht zwingend. Man holt sich da gerne ein paar Punkte ab. Daher für mich, wenn ich jetzt einen Titel für das Team vergeben müsste, wo die Erwartung am größten und die Realität am geringsten war, müsste ich das Vegas geben.
Absolut zu Recht. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, sind sie ja auch Letzter in der Western Conference.
Ich würde vorschlagen, dass wir zu einem Spiel gehen, das deutlich torreicher war. Allerdings eher eine Etage nach oben klettern, wenn du nichts dagegen hast.
Nein, gerne.
Dann gehen wir zurück in den Damenfußball, denn in der USL Super League haben wir leider, also Anne und ich, das Problem, dass es so wenige Teams gibt und stellenweise uns es echt schwer gemacht wird, nicht immer über dieselben Teams zu reden. Denn letzte Woche gab es 4 Spiele, 2 davon gingen 0-0 aus, heißt, über die will man jetzt nicht zwingend quatschen. Und in den anderen 2 Spielen, die torreich waren, kommen genau die 2 Teams vor, die wir letzte Woche in der Folge hatten, nämlich Carolina Ascent und Sporting Jacksonville. Daher haben wir uns heute für das Team mit den schöneren Trikots entschieden und haben für euch die Partie zwischen Carolina und DC Power im Gepäck. Nur deswegen als Warnung, wir würden echt gerne über andere Teams oder andere Spiele reden, aber bei maximal 4 Spielen am Wochenende, wovon 2 0-0 ausgehen, ist es echt schwer manchmal.
Absolut, es wird wirklich Zeit, dass da mehr Teams in die Liga kommen.
Dieses Spiel war auch ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Also es gab Tore, die haben wir nicht so gesehen, wie das der Spielbericht gesehen hat. Und es gab dann plötzlich Eigentore, die keine Eigentore waren und Tore, die Eigentore waren. Und das war alles ein bisschen konfus. Ich gehe mal in das mit am leichtesten zu erklärende Tor ein, was dann kein Eigentor war, aber hätte sein können. Denn in der 14. Minute kriegt Carolina Ascent eine sehr gute Torchance hin. Sie machen im Prinzip das Klassische. Sie kommen von links in den Strafraum. Es gibt dann quasi einen Querpass und den Schuss aufs Tor. George schießt aufs Tor und der Schuss wird dann noch recht eindeutig von der Abwehrspielerin aus kurzer Distanz ins Tor abgefälscht. Der Schuss wäre sowieso reingegangen, aber eben die letzte Frau am Ball war eine Verteidigerin. Offiziell, laut Spielbericht, korrigiere mich gerne, war das kein Eigentor, aber wir beide hätten es wahrscheinlich so gewertet.
Ja, und es kommt für DC Power noch schlechter. Denn bereits 2 Minuten später passiert etwas, was ihnen, glaube ich, erst vor 3 oder 4 Wochen schon mal passiert ist. Es gibt einen Fehlpass innerhalb der Verteidigung. Man ist zwar noch einige Meter vor dem Strafraum, aber dieser Fehlpass sorgt dafür, dass der Ball eben bei den Füßen von Carolina landet und die natürlich schnell reagieren, Richtung Tor stürmen, aufs Tor schießen. Der erste Schuss wird zwar noch abgewehrt bzw. prallt ab, landet aber, so wie es immer ist, bei Mercado direkt vor dem Fuß und sie kann dann einfach aus etwas größerer Distanz abschließen. Und es steht jetzt 2-0 nach nur 16 Minuten. Es kann also eine ziemlich bittere Partie für DC Power werden.
Tja, und am Ende wurde es dann doch plötzlich relativ schnell wieder spannend. Und jetzt kommen wir zu einem Tor, wo wir wirklich uneins mit der USL sind. In der 36. Minute gibt es das erste Tor für DC Power. Und die Szene ist ein bisschen kurios, denn wir sehen eine Stürmerin, dicht verfolgt von einer Verteidigerin, aufs Tor von Carolina rennen. Die Keeperin kommt raus und so gibt es gewissermaßen die Szene, dass ein Schuss aufs Tor geht und dann abgefälscht wird und ins Tor reinkullert. Offiziell so sah es zumindest aus, war es quasi das abgefälschte Bein einer Verteidigerin von Carolina. Wir hingegen würden das Tor der eigentlichen Torschützin von DC Power, Torbert, zugeben. Daher ja, ein wenig kurios. Drei Spielerinnen dicht beieinander, die Verteidigerin versucht, die Stürmerin zu blocken, die Keeperin kommt, wirft sich auch noch in den Ball und der Ball flippert dann quasi von diesen drei Leuten aus kurzem Raum ins leere Tor rein. Offiziell Eigentor, für uns ein Tor für Torbert. Unterm Strich, egal, denn es steht jetzt 2-1 für DC Power. Sie können auch ein Törchen schießen zum Ausgleich.
Und genau das passiert. 14 Minuten später, DC Power hat eine Ecke und Emily Colton ist diejenige, die die Ecke tritt. Richtung Strafraum Mitte, in guter Höhe, genau richtig für Madison Mammen. Und sie macht mit dem Kopf ganz einfach das Tor und deshalb steht es dann 2-2. Wird also jetzt doch nochmal richtig spannend.
Ein Tor gab es dann tatsächlich noch und das war für mich wirklich das kurioseste Tor, was wir diese Woche im Programm haben. Denn es war vermeidbar und zugleich einfach sehr lustig. Es gibt in der 84. Minute eine Flanke von rechts von Carolina in den Strafraum. Der Ball wird scharf zum Tor geschlagen. Die Keeperin von DC Power springt quasi hoch und dreht sich zum Ball, um ihn mit der Patsche an wegzuschlagen. Allerdings geht der Ball dann direkt runter zum Tor, Richtung quasi rechten Pfosten. Und dort stand, beziehungsweise kam angelaufen, eine Spielerin von Carolina, die den Ball aus vielleicht einem halben Meter ins Tor reindrücken muss. Und so steht es dann 3-2. Das heißt, Carolina gewinnt unterm Strich das Spiel mit 3-2 nach einer wirklich sehr vogelwilden und vor allem sehr kuriosen, torgeprägten Partie.
Definitiv. Was im Übrigen auch auffällt, also DC Power ist in dieser Saison wirklich ziemlich wild. Sie haben zwischenzeitlich immer mal Spiele, da sind sie wirklich gut und da gewinnen sie sogar auch. Und auch in den anderen Spielen hat man oft Situationen, wo man denkt, ja, das sieht ganz ordentlich aus, die können ja doch was. Aber sie sind überhaupt nicht konstant. Immer wenn sie mal ein gutes Spiel haben, haben sie danach auch vielleicht sogar mehrere, entweder unentschieden oder nicht so gute Spiele. Sie sind noch sehr unentschlossen, in welche Richtung sie gehen wollen.
Bin ich ganz bei dir und daher, ja. Habt ihr ein bisschen Verständnis für uns, dass wir manchmal ein bisschen schwach schwenkeln hier mit der Spielauswahl bei den Damen. Aber manchmal ist es echt nicht einfach, weil Teams spielen plötzlich gut, plötzlich schlecht, plötzlich langweilige Partien. Und daher, ja, haben wir jetzt zur zweiten Woche in Folge Carolina im Programm. Obwohl wir genau das sonst immer versuchen, nicht dieselben Mannschaften am Stück zu haben. Aber was willst du machen? Eine mögliche erste Liga, die sich eher wie eine Amateurliga stellenweise verhält. Da muss man nehmen, was man kriegen kann.
Ja.
Hast du sonst noch was zur Super League? Weil ansonsten würde ich mich gerne mal in eine Pause gehen mit dir.
Dann machen wir eine kurze Pause.
Juti, dann bis gleich zum letzten Tag und dann auch zum letzten sehr torreichen Spiel diese Woche bei Sideline, dem USL-Podcast.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zum letzten Mal für diese Woche, zur 153. Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Und nachdem wir im ersten Podcast eine Partie hatten oder ein Spiel hatten, wo du nicht ganz unvoreingenommen warst, so ergeht es mir jetzt, denn unser letztes Spiel für heute ist die USL League One-Partie des letzten Wochenendes zwischen Portland Hearts of Pine, also meinem Team, und den Plastikflamingos aus Wisconsin, auch bekannt als Forward Madison. Diese Partie hat es wirklich in sich und Für dich, Anne, die ja neutral in die Partie reingegangen ist und die ja höchst von mir mal irgendwie Memes oder Spielstände geschickt kriegt, was war so dein echter Eindruck von der Partie?
Also, ich muss es leider sagen, auch wenn es dein Team ist, sie haben nicht wirklich gut gespielt und haben sich dem Augenschein nach zu urteilen, vor allem darauf konzentriert, auf die Gegner loszugehen, aber jetzt nicht unbedingt auf spielerische Art und Weise. Und haben sich damit selbst quasi die Partie weggenommen. Weil wenn du nur darauf fokussiert bist, dich, keine Ahnung, über den Schiedsrichter aufzuregen oder den Gegenspieler möglichst so faulen zu wollen, dass er verletzt wird. Gut, so krass war es jetzt nun nicht die ganze Zeit, aber wir werden auf jeden Fall über eine sehr interessante Szene sprechen. Dann ist auch klar, dass du dich eben nicht auf das Spiel konzentrierst und das müsstest du aber eigentlich machen.
Ja, was diese Partie noch ein bisschen brisanter macht, das Midweek-Spiel am Mittwoch gegen Omaha war unter einem seltsamen Stern. Die Startelf war fast komplett durchgewechselt. Der Trainer ist in Maine geblieben und weil er krank offiziell war und alle rätselten, war denn das ganze Team auch krank oder war das vielleicht eine Trainerentscheidung, um halt sich für das vielleicht wichtigere Spiel die Spieler fit zu halten. Tja, und 200 Tage später gegen Madison waren sowohl die Spieler als auch der Cheftrainer wieder dabei. Was für mich das Ergebnis noch brisanter macht, einfach weil es mögliche Theorien ausschließt, was irgendwie Krankheiten oder nicht gewollte Rotationen angeht. Heißt, die Erwartungen waren ziemlich hoch von den Fans in diese Partie und zumindest meine, die jetzt nicht krass hoch waren, wurden sogar noch enttäuscht. Daher würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Partie zwischen Portland Hearts of Pine und Forward Madison, den beiden teilweise Lieblingen der Liga. Und ich muss sagen, die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist in der 20. und die hat mich schon am meisten aufgeregt, bis zur zweiten Halbzeit. Hattest du vorher was? Diese Szene kann man auf zwei Arten sehen. Schönes Tor oder beschissen verteidigt. Das sind die zwei Blickwinkel, die man darauf haben kann. Das Tor an sich ist recht einfach zu beschreiben. Derek Gephardt, der lustigerweise aus Maine kommt, also dem Bundesstaat von den Portland Hearts of Pine, kriegt den Ball links im Strafraum und schafft es, eine Art Drehschuss mit Wegrutschen hinzukriegen. Und so geht der Ball rechts unten rein zum 1:0. Schönes Tor, wurde auch Tor der Woche offiziell. Wie es dazu kam, ist allerdings nicht so schön. Denn man sieht, also von uns aus gesehen, an der linken Seite des Spielfelds, aus Portlands Sicht der rechten Seite, Walter Varela, offensiver Mittelfeldspieler, rennt direkt am Leib des ballführenden Spielers mit ihm mit. Er merkt nach ein paar Schritten, er schafft es nicht, die Geschwindigkeit beizubehalten, drosselt sein Tempo und läuft dann eher links von dem Spieler mit sicherlich 2-3 Metern Abstand in gemächlichem Tempo hinterher. Der ballführende Spieler sieht dann eben Derek Gephardt frei im Strafraum, macht den Pass und Gephardt setzt sich dann eben durch diesen artistischen Schuss gegen die paar Verteidiger durch. Mich hat diese ganze Sache einfach aufgeregt, weil es einfach ein vermeidbares Tor gewesen ist. Wenn du als möglicher Angriffsspieler, also der quasi den Spieler angreifen soll, um die Szene zu verhindern, einfach keinen Bock hast, mitzulaufen oder wenigstens einen Foul zu machen, dann kann sich niemand über dieses Gegentor beklagen. Und daher für mich, aus zwei Perspektiven, schön gemachtes Tor, aber echt beschissen verteidigt.
Ach, sie sollen einen Foul machen. Ja, also Messer hatte ich hervorragend gehört und hört auch darauf und hat sich in der 36. Minute dann dazu entschieden, einfach quasi im Strafraum mit dem gestreckten Bein auf den Gegner loszugehen. Vielleicht spielt er da auch irgendwie den Ball. Das kann durchaus sein. Der Schiedsrichter gibt in dem Fall aber Elfmeter, was ich durchaus berechtigt finde. Messer geht da in meinen Augen viel zu grob in die Situation. Klar, Fußball ist ein Kontaktsport, das wissen wir alle. Aber in dem Fall, das hätte schnell auch in einer Verletzung enden können. Von daher finde ich da einen Elfmeter vollkommen in Ordnung. Man sieht auch nicht, ob er an den Ball kommt oder nicht.
Vor allem drückt er ihn noch an der Schulter noch mit runter. Also man sieht ja noch, wie Messer ihn quasi mit der Hand so an der Schulter mit runter drückt. Also alles irgendwie, ja, sehr, sehr unnötig. Und daher gehe ich auch völlig mit. Der Elfmeter war berechtigt und auch gut gemacht. Und die erste relevante Torchance für das A, Heimteam und B, das Team, bei dem es um ein Heim-Playoff-Match ging oder geht, gegen das Team, was weit unter dem Playoff-Strich steht, war zu diesem Zeitpunkt sehr eindeutig in der Sicht für Madison, was die Tore und die spielerische Qualität angeht. Und die erste Chance für Portland, wirklich nennenswert aufs Tor zu schießen, war in der 44. Minute. Ollie Wright sieht den startenden Varela, der in Richtung Strafraum pest, und schafft mit einem sehr schönen Steckpass, den Ball durch die Abwehrreihe durchzuspielen, direkt auf Varela. Der versucht dann noch einen Schlenker nach links zu machen. Sein Schuss verliert dann dadurch an Geschwindigkeit und Akkuratesse, Genauigkeit. Der Keeper blockt den Ball zuerst ab und von dort geht der Ball an den Pfosten und kann endgültig gehalten werden. Und das ist die erste wirklich nennenswerte und gefährliche Torchance, fast schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kommt, ist schon bezeichnend, finde ich.
Ja, das stimmt. Da kann man gar nichts gegen sagen. Ich hätte als nächstes nur etwas in der 72. Minute. Hast du davor noch etwas?
Nö, nimm ruhig.
In der 72. Minute ist den Jungs von Hearts of Pine dann aufgefallen, ach, wir müssen ja doch Tore machen. Und dafür haben sie sich genau den richtigen Mann auf den Platz geholt. Nämlich JJ Camara. Der wurde kurz zuvor erst eingewechselt, steht im Strafraum da, wo er zu stehen hat. Und es gibt einen, ja, halbhohen Schuss in den Strafraum. Der hat die perfekte Höhe für den nicht besonders großen Camara, weil er kann ihn aus dieser Position hervorragend ins Tor köpfen, sodass es jetzt nur noch 1:2 steht.
Jein. Camara war der, der den Schuss abgegeben hat. Der kleine Mann. Und im Strafraum war Jack Keegan, der den Ball quasi reinköpfen wollte. Und da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, dass Keegan den Ball noch quasi den Kopf abgefälscht hat zum Tor. Und, oder eben, ob das der Schuss von Camara selber war, der diese Flugkurve hatte, der dann das Tor gewesen ist.
Ja, ich habe es jetzt so interpretiert, weil, also Footmob schreibt, Camara war der Torschütze.
Ja, unterm Strich ein sehr schönes Tor, ein schöner Schlenzer. Aber auch leider die einzig nennenswerte Torchance der Hearts in der zweiten Halbzeit. Aber vom Helden des Tages zum Deppen des Tages braucht es manchmal nicht viel, weder zeitlich noch generell. Denn gerade mal 11 Minuten später verabschiedet sich Camara vom Platz. Und diese Szene lässt sich mit, außer was zur Hölle ist denn mit dir falsch, eigentlich nicht besser beschreiben. Denn man sieht auf der linken Seite aus Sicht von Madison, auf der rechten Seite von uns, Dami Viader, der den Ball hat und quasi noch am Überlegen ist, zu wem er den Ball passen soll. Dann quasi aus der Sicht der Kamera ins Bild kommt JT Camara gelaufen, ohne wirklich quasi einen Sinn und Weg, den Ball zu spielen. Man muss wissen, Camara ist nicht groß. Im Englischen ist er, was sagt man, also 5'2". Also ein sehr kleiner Mann. Er geht auf den deutlich größeren Viader zu und verpasst ihm einen Rückhandschlag gegen den Kehlkopf. Man kann nicht argumentieren, ja, Viader hat sich vielleicht auch ein bisschen geschauspielert. Fakt ist, der Typ hat ihm einen Faustschlag oder einen Rückhandschlag Richtung Kehle verpasst. Die Schiri hatte keine andere Wahl, als Camara vom Platz zu stellen. Und genau das passierte. In der kurzen Hochphase von den Hearts of Pine lieferst du dir dieses Foul und diese Tätlichkeit, und zwar im wortwörtlichen Sinne, und fliegst mit nach elf Minuten vom Platz. Oder 11 Minuten nach dem Tor und 20 Minuten auf dem Platz vom Feld. Was zur, nennen wir es mal, Hölle war das?
Man muss dazu ja auch sagen, er geht extra zu diesem Spieler. Er läuft aktiv auf diesen Spieler zu, kommt von vorne und verpasst ihm so, auch während er ihn ansieht, halt diesen Schlag. Man sieht, da ist nichts Versehentliches dabei. Es ist nicht, dass das irgendwie in einer Spielsituation wäre, sondern der Gefaulte steht mit dem Ball, wie du schon sagtest, überlegt, wo er als nächstes hinpassen soll. Und dann kommt Camara angelaufen, noch nicht mal wahnsinnig schnell, er kommt jetzt nicht extrem angerannt, stellt sich dann vor ihn und verpasst ihm da eine. Und das wirklich sehr zielstrebig auf den Kehlkopf. Also in meinen Augen ist das kein Foul, sondern ist das wirklich eine Tätigkeit. Und ohne Frage muss mit Rot vom Platz geschickt werden. Und in meinen Augen sollte er da auch eine wirklich entsprechende Strafe für bekommen. 2 Spieler reichen da in meinen Augen nicht aus. Weil, also, das ist ein körperlicher Angriff. Es hat mit dem Sport überhaupt nichts mehr zu tun. Und bei so einem Schlag auf den Kehlkopf könntest du einen Menschen töten. Also, was geht da durch seinen Kopf in dem Moment? Was war sein Ziel, da aktiv auf jemanden zuzugehen und ihm auf den Kehlkopf zu schlagen?
Ich kann nur empfehlen, wer da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will und auch ein bisschen mehr Gerente haben möchte. Heute am Freitag habe ich bereits meine englische Folge, beziehungsweise eine Folge von meinem englischen Solo-Podcast, der die Hearts of Pine eben betrifft, hochgeladen und auch genau diese Szene sehr ausführlich behandelt und gerantet. Das heißt, wenn ihr Englisch mögt oder versteht und eine tiefe Analyse vom Spiel haben wollt, ich kann euch versprechen, einen schönen Rant gab es zu diesem Foul von Kamara. Und daher, ja, hört gerne mal rein bei Fallen Leaves, The Main Podcast. Da gab es einen sehr, sehr schönen Rant, den sich Kamara auch echt verdient hat, muss ich sagen.
Ich muss dich mal kurz fragen, wie haben die Fans von den Hearts of Pine auf dieses Foul reagiert?
Also ein paar, die wirklich was in den Discord-Chat geschrieben hatten von der SG, die fanden das nicht gut. Aber der große Tenor des Spiels war, der Schiri war an allem schuld. Also ich habe während das passiert ist, eben ganz kurz ein paar Sekündchen Nachrichten davon gesehen. Aber ansonsten hat diese Szene, zumindest während des Live-Ereignisses, keine große Rolle gespielt. Sie fanden es nicht gut und meinten auch, ey, du bist ein Depp, aber da war jetzt kein minutenlanges Aufschrei, sondern einfach nur so in der Sekunde quasi, ey, was für ein Scheiß, Kamara, was soll das? Und dann war es schon wieder verschwunden in den tausenden Nachrichten einer SG, die das Spiel betrachtet.
Finde ich spannend. Weil, also klar, die sind Fans von einem Team und klar, die unterstützen auch ihren Spieler. Aber so eine Szene willst du doch, also du willst doch eigentlich keinen Spieler im Team haben, der mit so einer Szene auffällt. Es schadet ja A dir immer, wie man in dem Fall auch sieht. Und B wirft es ja irgendwie auf das Team ein schlechtes Licht. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ich wollte sagen, Kamara hat noch leider den Fanlieblingsbonus. Also er ist einfach saubeliebt und ich glaube, das hat auch irgendwie bei ihm auch da ein bisschen geholfen, dass die Fans keinen großen Aufschrei während der Live-Szene gemacht haben. Ja, ich bin kein Fan davon. Das hoffentlich ist noch nicht rübergekommen. Fakt ist, diese Szene hat das Spiel nachträglich entschieden. Denn die Hearts hatten in diesem Spiel vielleicht 20, 30 gute Minuten. Mit diesem Foul war dann die Luft raus und es kam dann noch zu 2 Toren von Madison, wobei eines nur gezählt hat. In der 86., also gerade mal 4 Minuten später, gibt es ein Tor, das dann wegen Abseits abgepfiffen worden ist. Was ich schade finde, weil das Tor war sehr schön. Die Jungs von Madison greifen an, sind logisch gesehen in der Überzahl. Der Stürmer Galindres zieht gewissermaßen die Abwehr auf sich, geht zu Boden, der Ball kommt zu Darren Boyce, der aus, ich schätze mal, 20, 22 Metern mit einem schönen Schlenzer halb hoch aufs Tor schießt und auch trifft. Aber laut Kommentatorin hat das Tor dann nicht gezählt, weil der Schiri meinte, dass quasi durch die Szene von Galindres ein paar Minuten vorher quasi die Abwehr unnötig oder quasi gegen den Spielfluss abgelenkt worden ist. Ja, kann man geben, muss man nicht. Bisschen kurios. Ich fand das Tor an sich sehr schön.
Ja, das stimmt.
Okay, dann nehme ich das letzte Tor. Es gab dann noch ein Tor, das gezählt hat. Und das war in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Und das war wieder so ein vermeidbares Tor. Klar, nicht nur ist man in Unterzahl, aber man könnte es halt auch besser verteidigen. Und im Wesentlichen war es das, was wir heute schon mehrmals hatten. Querpass, Tor. Die Jungs von Madison gehen aufs Tor zu. Galindres kriegt den Ball am linken Pfosten, sieht, dass Gareth McLaughlin in der Mitte des Strafraums völlig frei ist, passt den Ball rüber. Der Torwart war natürlich nicht auf Position, eingeschoben, aus die Maus. Heißt, das Team, was seit Monaten unter dem Playoff-Strich steht, Madison, spielte nicht nur über 90 Minuten hinweg den besseren und deutlich sinnvolleren Fußball. Sie gewinnen auch mit 3:1 gegen das sehr, sehr heimstarke und vor allem fast schon Heim-Playoff-Match favorisierte Team von Portland. Und leider unterm Strich auch völlig verdient.
Ja, also die Hearts of Pine haben sich mit diesem Spiel überhaupt keinen Gefallen getan. Sahen fast über große Teile gar nicht so gut aus. Und haben da jetzt noch ein bisschen Arbeit für die nächsten Wochen, damit sie Heimrecht in den Playoffs haben dürfen.
Ich bin auch wirklich gespannt, was der ganze Grund für die Rotation war. Weil gerüchtet war eben, dass das Team am Mittwoch, wo wir gegen Omaha gespielt haben, vielleicht doch auch krank gewesen ist und wir deswegen rotieren mussten. Der Club hat sich öffentlich nicht dazu geäußert, nur eben gesagt, dass der Trainer krank gewesen ist. Ich hatte versucht, den Club deswegen zu fragen und habe dann nur, und das ist jetzt kein Witz, Memes seitens des Clubpräsidenten bekommen als Antwort auf meine Nachfragen. Und daher gehe ich jetzt mittlerweile davon aus, dass die Rotation gewollt gewesen ist, um eben für den vermeintlich wichtigeren Gegner die A11 auf den Platz zu schicken. Und die hat sich jetzt auch keinen Gefallen getan. Und daher, ja, unnötige Pleite, leider auch völlig verdient in der Höhe. Und daher, für mich war es echt ein schwerer Tag. Weil du kannst es nicht mal rechtfertigen, du willst es nicht mal rechtfertigen. Und dann kommen noch so Geschichten wie von JT Kamara, der dann plötzlich einen auf MMA-Fighter macht. Weiß ich nicht. Das war wirklich so ein gebrauchter Tag. Aber war es ja gerade erstmal Samstagabend zu dem Zeitpunkt.
Ja, das glaube ich sehr gerne.
Aufgrund der Fülle der Zeit würde ich sagen, und da wir auch gar nicht wissen, wann der Podcast rauskommt, dass wir uns die Wochen in TV-Tipp sparen. Oder hast du einen unbedingten Tipp, den du raushauen möchtest?
Es gibt ein Spiel, über das wir heute gesprochen haben. Und es gibt es nochmal. Sacramento muss jetzt auswärts fahren zu Hartford. Das kann man sich ansehen. Ist aber, ich glaube, 1 Uhr oder so.
Besser als das Hinspiel, wo es um 4 Uhr gewesen ist. Also ja, kann man machen. Gut, ansonsten würde ich sagen, soll es das für diese Woche gewesen sein, hier bei Sideline, dem USL-Podcast. Wie üblich gilt, bewertet uns doch gerne auf den Podcast-Plattform eurer Wahl, wo Sterne, Punkte, Herzchen vergeben möglich ist. Lasst uns gerne eure Meinungen zu den Themen oder zu den neuen, alten Teams, die dazukommen könnten, wissen. Oder ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann bei einer hoffentlich faireren Runde von USL-Spielen und vor allem hoffentlich bei neuen Teams, die wir nicht diese Woche schon hatten.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.